Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon. Herzlich willkommen. Eine irritierende Videosequenz kursiert im Internet. Zu sehen ist ein Polizist, der einem am Boden liegenden jungen Mann mit dem Knie am Kopf zu Boden drückt. Der Videoausschnitt dokumentiert einen Einsatz der Polizei Samstagabend in Düsseldorf. Die Ermittlungen laufen, auch die Landespolitik beschäftigt sich inzwischen mit dem Fall. Über die Hintergründe hören Sie gleich mehr in einem Gespräch mit unserem Landeskorrespondenten. In Nordrhein-Westfalen können die Kindertagesstätten ab heute wieder in vollem Umfang betreuen, auch die strenge Gruppeneinteilung kann aufgelöst werden, doch die Verunsicherung angesichts wieder steigender Infektionszahlen bleibt. Sind Waldkindergärten in solchen Zeiten eine Alternative? Was die Vor- und Nachteile sind, hören Sie. Und vor dem Berliner Landgericht hat heute der Prozess gegen einen ehemaligen Geschäftspartner des Rappers Bushido begonnen. Was dem Angeklagten zur Last gelegt wird, erfahren Sie. Die SPD-Opposition im nordrhein-westfälischen Landtag hat den Vergleich rasch gezogen. Wir hatten gehofft, dass wir solche Bilder nach dem tragischen Tod von George Floyd in Deutschland niemals zu sehen bekommen würden, war von zwei Landtagsabgeordneten da zu hören, die ein politisches Nachspiel fordern. Gehen wir gleich noch drauf ein. Hintergrund dieser Äußerungen ist der Videoschnipsel, auf dem ein Einsatz der Düsseldorfer Polizei dokumentiert ist und der am Wochenende über soziale Medien verbreitet und dort auch heftig diskutiert wurde. Zu sehen, wie gesagt, ist ein Polizist, der einen Mann zu Boden drückt. Moritz Küpper, unser Landeskorrespondent in Düsseldorf, hat dieses kurze Video sich ebenfalls angeschaut. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Was ist das für eine Szene? Was genau ist auf dem Video zu sehen, habe ich ihn zunächst gefragt.
Naja, zu sehen ist ein Polizist, der einen am Boden liegenden Mann sein Knie auf den Kopf drückt. Nach Polizeiangaben handelt es sich dabei um einen Jugendlichen, der einen Polizeieinsatz gestört und einen Polizisten angegriffen haben soll. Insgesamt soll das Ganze 2 bis 3 Minuten gedauert haben. Dieser Einsatz, der sich am Samstagabend in der Düsseldorfer Altstadt ereignet haben soll. Allerdings im Internet sind verschiedene Sequenzen zu sehen. 28 Sekunden ist der längste Ausschnitt, den ich gesehen habe. Und das Ganze schlägt, ja, ich würde sagen, natürlich Wellen, weil es erinnert an diesen Einsatz in den USA, an diesen Polizeieinsatz gegen George Floyd, der ja im Anschluss gestorben ist. 8 Minuten waren es dort. Hier sind es im Grunde genommen, was zu sehen ist, nur Sekunden. Allerdings sind es sehr, sehr verstörende Sekunden, die länger wirken als eben diese gerade genannten 28 Sekunden.
Wir sprechen auch gleich noch über die Reaktionen, die darauf schon da sind, auch in der Landespolitik. Die Hintergründe dieses umstrittenen Einsatzes, was weiß man darüber?
Also laut einem ersten Zwischenbericht, der angefordert wurde, ist die Polizei am Samstagabend, wie gesagt, in Düsseldorf zu einem Schnellimbiss gerufen worden. 10 randalierende Personen hatte es da gegeben und der betroffene 15-Jährige, also diese Person, die dann fixiert wurde, die hatte eigentlich mit diesem Einsatz gar nichts zu tun, habe sich dann aber eingemischt. Es sei auch, so sagte es der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul von der CDU heute, es sei durch den Jugendlichen dann zu einem tätlichen Angriff gegen die Beamten gekommen und danach sei er eben zu Boden gebracht, gefesselt und zum Streifenwagen gebracht worden. Wie gesagt, das Ganze dann soll 2 bis 3 Minuten gedauert haben. Allerdings die genauen Hintergründe, die müssen jetzt noch aufgeklärt werden. Im Übrigen geschieht dies in diesem Fall durch die Polizei Duisburg, weil die Polizei Düsseldorf, wo das Ganze ja stattgefunden hat, ja betroffen ist.
Und Sie haben den Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen schon angesprochen, der reagiert hat, der sich ja durchaus auch emotional geäußert hat zu dem Fall.
Ja, er hat gesagt, auch ich habe mich erschrocken und wie gesagt, er hat angefordert, dass das Ganze jetzt aufgeklärt werden soll. Was ich nicht wusste, er wollte da keine Partei ergreifen, weder in die eine Richtung noch in die andere. Also er wollte sich nicht vor seine Beamten stellen, er wollte das Ganze aber auch nicht verurteilen. Insofern, das wird eben nun Bestandteil werden einer Aufarbeitung. Dennoch, was ich nicht wusste, es sei wohl gedeckt gewesen, das sagte Reul heute, dass man das Knie auf das Ohr drückt. Das sei gedeckt durch die Vorschriften für die Polizisten, auf den Hals dagegen allerdings nicht. Und das wird natürlich nun auch eine dieser Fragen sein, die zu klären sind.
Und die untersucht werden. Und es gab auch schon Reaktionen aus der Opposition, nämlich welche?
Ja, die gab es. Es gab im Übrigen schon am Wochenende Reaktionen. Wir befinden uns ja hier in einem Kommunalwahlkampf. Der grüne Oberbürgermeister-Spitzenkandidat in Düsseldorf, der hat sich schon geäußert, Stefan Engstfeld, das ist auch ein grüner Landtagsabgeordneter. Und die Grünen und die SPD im Landtag, die sprechen von sehr verstörenden Bildern und haben eine aktuelle Viertelstunde beantragt im Innenausschuss am kommenden Donnerstag. Um 13:30 soll das Ganze stattfinden. Dann erwarten sie einen Zwischenbericht von Herbert Reul. Und dann wird man sehen, inwieweit das noch politische Folgen haben könnte.
Unser Landeskorrespondent Moritz Küpper war das über diese Düsseldorfer Polizeieinsatzfrage und möglicherweise dann im Laufe der Woche, über die wir dann noch mehr wissen werden. Wir haben in den zurückliegenden Wochen viele Eltern, viele Familien ganz schön was leisten müssen. Die Schulen zu, ebenso die Kindertagesstätten, dann die schrittweise Öffnung. Und nun sind Schulen und auch Kitas wieder in den Regelbetrieb gestartet, beziehungsweise sind kurz davor. In Nordrhein-Westfalen können die Kindertageseinrichtungen ab heute wieder in voller Stundenzahl betreuen. Können, wohlgemerkt. Viele Einrichtungen bleiben vorsichtig, was Lockerungen und gruppenübergreifende Angebote angeht. Die sind ab heute auch wieder möglich. Auch viele Eltern sind da angesichts wieder steigender Infektionszahlen ja durchaus in Sorge. Aber gibt es eine Alternative? Zurzeit werden Natur- und Waldkindergärten stark nachgefragt. Auch hier greifen natürlich die Corona-Maßnahmen und waren Einrichtungen auch geschlossen. Aber immer draußen, das hat in Corona-Zeiten sicher Vorteile. Bettina Pappenfuß hat sich das unter anderem in Gevelsberg angesehen. Ziemlich glückliche Kinder und auch Erwachsene hat sie da angetroffen.
Ja, das müssen wir nur klappen. Und dann ist das eine rüstige Suppe.
Milan, Clara und Said tragen eifrig kleine Steine, Sand und Holunderbeeren zusammen. Alles für eine Suppe, wie sie sagen. Ein paar Meter entfernt schaukeln Kinder auf einer Tellerschaukel, die am Ast einer riesigen Kastanie hängt. Einige Mütter und Väter sitzen im Abstand zueinander auf Holzbohlen und unterhalten sich. Die Welt im Kolping-Wald-Kindergarten Wurzelland in Velbert scheint in Ordnung. Die kleinen und großen Menschen wirken sehr zufrieden. Dazu gäbe es auch allen Grund, findet Saskia Samann, die für ihren kleinen Sohn Piet ganz bewusst den Waldkindergarten ausgesucht hat.
Die Kinder, die lernen einfach, was ist wichtig im Leben, was braucht der Wald, was brauchen die Tiere. Wir brauchen den Wald, wir brauchen die Tiere. Und das hat einfach Zukunft in meinen Augen.
Zu der Einschätzung, dass ein Waldkindergarten ein guter Ort ist, um die Natur kennen und lieben zu lernen, gelangen offenbar immer mehr Eltern. Inzwischen entstehen seit 3 Jahrzehnten überall im Land Waldkindergärten, ob in Essen, Warendorf, Köln, Münster, Aachen oder Velbert. Und sie werden offenbar immer beliebter. Laut dem Bundesverband der Natur- und Waldkindergärten gibt es zum Teil lange Wartelisten. Anna Kapfer aus Gevelsberg hat gemeinsam mit anderen Müttern und Vätern selbst die Initiative ergriffen. Ein Dreivierteljahr hat es gedauert, um ein geeignetes Gelände zu finden, die notwendigen Genehmigungen zu bekommen und das Sponsoring für speziell für Kinder angefertigte Bauwagen auf die Beine zu stellen.
Das haben wir eigentlich ja, der Stadt zu verdanken, dass sie uns sehr geholfen hat, dass wir das so schnell hingekriegt haben. Andere sind da eher 2-3 Jahre dran.
Vor ein paar Tagen konnte Waldwerk mit dem neu gegründeten Waldkindergarten an den Start gehen. Und trotz Corona-Pandemie und hochsommerlicher Temperaturen sind alle glücklich und hoch motiviert. Denn der Wald bietet nicht nur den besten Schutz gegen die Sonne, ist Erzieher Felix Schenk überzeugt.
Es ist natürlich so, dass wir dadurch, dass wir viel draußen sein können, mehr Abstand zueinander halten können. Das ist gut. Und vor allen Dingen haben wir hier auch den Raum und auch später durch die Komponente Wald, den Kinder eigentlich brauchen.
Im Waldkindergarten gibt es keine Wände, die Kinder einengen, und auch kein Spielzeug, das ein Spiel vorgibt. Stattdessen viel Freiraum, um sich zu bewegen und zu spielen. Und das sei schließlich das Wichtigste für Kinder, sagt Reinhild Gusi, Leiterin des Kolping-Waldkindergartens Wurzelland in Velbert.
Spiel heißt, ich lasse mich intensiv auf einen Gedanken ein, auf Material ein und ich entwickle Ideen dazu. Ich handhabe das. Ich gehe in Kooperation mit anderen Kindern, die ja sehr differenziert ist. Und man muss sich total konzentrieren im Spiel. Das sind alles Dinge, die für die Schule total wichtig sind.
Eltern, die diese Einschätzung teilen, dürften mit der Wahl eines Waldkindergartens glücklich sein. Außerdem sollte ihnen klar sein, die Kinder sind bei jedem Wetter draußen, machen sich dreckig, suchen nur in Ausnahmefällen wie Gewitter ihren Bauwagen auf, der als Schutz dient. Sie spielen im Matsch und im Wald gibt es andere Gefahren als in Regelkindergärten. Die Kinder lernen aber schnell, mit diesen Gefahren umzugehen, sagt Reinhild Gusi.
Die Kinder wissen, es gibt giftige Pflanzen, es gibt giftige Beeren, es gibt hier vor allem viel Ahornstaub, der ganz leuchtend rot-orangene Beeren hat, was ja Kinder total anzieht. Aber sie wissen, nein, das ist giftig. Und sie geben es untereinander vor allem weiter. Nein, das darfst du nicht essen. Und so sofort kommt irgendwie der Alarm. Und so schützen sie sich gegenseitig.
Auch im Waldkindergarten Waldwerk in Gevelsberg geht es darum, die Kinder nicht einzuschränken, sondern durch sinnvolle Regeln zu schützen, sagt Erzieherin Josie Kasten.
Manchmal gibt es auch zu viele Regeln, die gar nicht notwendig sind. Unsere größte Regel im Wald ist, wir achten aufeinander. Wir achten auf uns selber und auf die anderen. Und das bedeutet, wir verletzen uns nicht und andere nicht und wir achten darauf, dass die Gruppe zusammen ist.
Über die Betreuung im Waldkindergarten berichtete uns Bettina Pappenfuß. Es war gar nicht so einfach, überhaupt erst einmal ins Gericht hineinzukommen. Am Landgericht in Berlin, da hat heute Vormittag der Prozess gegen den Chef einer bekannten arabischstämmigen Großfamilie begonnen, unter starken Sicherheitsvorkehrungen und mit einem ordentlichen Medienrummel. Es geht um Clankriminalität. Sebastian Engelbrecht aus unserem Landesstudio in Berlin hat lange anstehen müssen, um ins Gericht zu kommen. Der Andrang nicht zuletzt auch, weil der populäre Nebenkläger der Rapper Bushido ist, der zum Beginn des Prozesses persönlich erschienen ist.
Der Mann mit dem weißen T-Shirt, schwarzhaarig, muskulös, trägt einen kurzen Bart. Dem Publikum zeigt er sich von rechts im Profil. Auf dem Hals des Nebenklägers prangt unübersehbar sein Markenzeichen, eine Kalligrafie, die für B wie Bushido stehen soll. Ihm gegenüber sitzen drei Männer aus dem Berliner Abu-Shaka-Clan. Arafat, Nasser und Rommel. Neben Bushido, abgetrennt in einem gläsernen Kasten, sitzt Yasser Abushakr, der aus der Untersuchungshaft in den Gerichtssaal geführt wurde. Die vier Männer des Clans sehen Bushido ähnlich. Auch sie präsentieren sich im T-Shirt, muskulös, kurzes schwarzes Haar, kurzer Bart. Die Abushakrs sind Palästinenser. Mitte der 70er Jahre floh die Familie aus dem Libanon nach Deutschland. Bis Ende 2017 lebte Bushido, der erfolgreiche Rapper, heute 41 Jahre alt, im Schutz des Abushakr-Clans. Im Dezember 2010 soll Bushido dem Anführer des Clans, Arafat Abushakr, eine notariell beglaubigte Generalvollmacht erteilt haben, über sein Eigentum zu verfügen. Dann kam der Bruch. Bushido wollte aus dem mafiösen Clan aussteigen und die Geschäftsbeziehungen beenden. Mehrmals bestellten Arafat Abushakr und seine Brüder Bushido in sein Büro ein. Oberstaatsanwältin Petra Leister verliest im Prozess über eine halbe Stunde die Anklageschrift. Die Sprecherin des Landgerichts Berlin, Lisa Jani, fasst sie zusammen.
So sollen sie Bushido unter anderem in ein Büro gestellt haben, ihn dort für mehrere Stunden eingesperrt haben, ihn beleidigt haben und drangsaliert haben. Sie sollen unberechtigte Geldforderungen gestellt haben und ihm unter anderem eine halbvolle Wasserflasche an den Kopf geworfen haben und ihn auch mit einem Stuhl traktiert haben.
Arafat Abushakr, enttäuscht wegen des Abbruchs der Geschäftsbeziehungen, soll wörtlich zu Bushido gesagt haben: Hüte deine Zunge, du Stück Scheiße, bevor ich sie dir abschneide. Zitat Ende. So und ähnlich verliefen mehrere Dialoge Ende 2017 bis ins Frühjahr 2018. Die Abushakrs forderten Millionen von Bushido oder Anteile an seinen Immobilien.
Und im Zuge dessen soll Bushido auch Geld angeboten haben, sozusagen als Ablösesumme. Er soll auch angeboten haben, dass Rechtsanwälte sich damit auseinandersetzen, also die ganzen Finanzen auseinander zu dividieren. Darauf sei aber insbesondere der Hauptangeklagte Arafat A.C. nicht eingegangen. Vielmehr habe er ihn weiter unter Druck gesetzt und weitere Forderungen gestellt.
So eingeschüchtert soll Bushido nach den erfolglosen Gesprächen mit den Abushakr-Brüdern erst einmal ins Ausland gereist sein, nach Kenia und Thailand. Die Angst vor seinen früheren sogenannten Brüdern wuchs. Gerichtssprecherin Jani gibt die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft wieder.
Er soll sich laut Anklageschrift in psychologische Behandlung begeben haben, weil er von dem Ganzen so beeinträchtigt gewesen sei. Ob das in der Tat so gewesen ist, das wird dann die Hauptverhandlung ergeben.
Ob Bushido in den Verhandlungen mit den Abushakrs tatsächlich nur die Rolle eines Unschuldslamms gespielt hat, ist unklar. Die Anwälte der Abushakrs verzichteten heute auf Fragen zur Anklageschrift. Sie wollen erst einmal Protokolle von Vernehmungen des Rappers Bushido einsehen.
Die Verteidigung hat gefordert, dass hier weitere Protokolle hinzugezogen werden, Protokolle von Beschuldigtenvernehmungen und Zeugenvernehmungen. Und zwar möchten sie das Material studieren, um hinterher dann den Nebenkläger als Zeugen zu vernehmen. Es geht einfach darum, dass alles auf dem Tisch liegt, was tatsächlich vorliegt, um eben auch sehen zu können, ob es da eine Aussagekonstanz gibt oder Widersprüche oder Ähnliches bei verschiedenen Vernehmungen eben.
Dennoch, Angeklagte in diesem Verfahren sind die Brüder des Abushakr-Clans. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Untreue vor. Am Mittwoch wird der Prozess fortgesetzt.
Bushido klagt also vor dem Berliner Landgericht. Sebastian Engelbrecht war das mit den Hintergründen. In Sachsen-Anhalt verlassen mehr als 11% der Schülerinnen und Schüler ohne Abschlusszeugnis die Schule. Darum wird es gleich gehen in der Sendung Campus und Karriere, dann mit meiner Kollegin Thekla Jahn nach den Nachrichten. Ich bin Petra Einsminger, bedanke mich bei Ihnen bis hierhin fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Nachmittag.